die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, heute werde ich eine politische Predigt halten. Darf man das? Macht das Sinn? Zur ersten Frage, darf man das? Ja, wenn ich etwas darf oder nicht darf, dann müsste ich im Gesetz nachschauen. Aber ich glaube von ganzem Herzen, ich stehe in Jesus Christus nicht mehr unter dem Gesetz. Gut, dann die Frage, ist das sinnvoll? Ja, das hat vielleicht etwas damit zu tun, was es mit dem Himmelreich auf sich hat, von dem hier im Predigttext die Rede war. Das Himmelreich ist scheinbar nicht der Ort, wo die Toten hinfahren. Denn Jesus sagt an den Menschen, das Himmelreich ist nahe. Und das hat ja nicht bedeutet, dass sie im nächsten Moment sterben. Es hat etwas zu tun, wo also ich dieses Himmelreich verorte, was für ein Platz das ist. Ist es also ein Platz irgendwo hinter, was weiß ich, Wolke Nummer 7? Oder ist das ein Platz allein im Herzen? Also oder etwas rein Geistliches, dass ich dann doch wieder erst auf der geistlichen Wolke Nummer 7 schweben muss in Ekstase, Verzückung und erst dann das Himmelreich erfahren kann? Oder ist das Himmelreich etwas, was mit unserem Leben zu tun hat? Und wenn es mit unserem Leben etwas zu tun hat, dann hat es auch mit unserem Zusammenleben zu tun. Dann hat es auch etwas damit zu tun, wie wir als Gesellschaft zusammenleben. Und damit ist es schon politisch. Als Jesus zu seiner Zeit das Wort in den Mund genommen hat, das Wort Himmelreich, da war es hochpolitisch, hochbrisant, denn viele Aufrührler, würde ich mal sagen, haben sich genau darauf bezogen, dass es doch jetzt mal Zeit ist, dass das Reich Gottes das regiert, dass Gott selber regiert und wir tun das Unsere dazu. Wir besorgen uns Waffen, wir legen Hinterhälte gegen die verhassten Römer. Wir versuchen, dass wir diese Römer irgendwie aus dem Land kriegen. Und das ist ja nur erstmal was ganz Normales, dass ein unterdrücktes Volk sagt, ich will meine Unterdrücker loswerden. Aber bei den Juden war das eben auch noch und zu Recht auch noch religiös aufgeladen, weil im Alten Testament es an verschiedenen Stellen verheißen ist, dass Gott selbst der König ist. Und wenn Gott nicht nur der Herr in meinem Leben ist, sondern auch der König unter uns, dann ist das auch eine politische Ansage. Eine Ansage, dass Gott selbst die Verhältnisse umdrehen wird, dass er die Ungerechtigkeit in unserer Welt umdrehen wird und in Gerechtigkeit verwandeln wird. Und insofern ist die Rede vom Reich Gottes einerseits ganz hoffnungsvoll, weil Gottes Gerechtigkeit in unsere Welt kommt, aber es ist auch gefährlich. Und zwar gefährlich für die Leute, die damals eben Unrecht betrieben haben, die vielleicht wie manch ein Zöllner betrogen haben und den Leuten mehr aus der Tasche gezogen haben, als sie hätten sollen. Leute, die Unfrieden gestiftet haben, die ja die Rede von Krieg und Aufruhr verbreitet haben. Menschen, die andere unterdrückt haben, ungerechte Herrscher. Für die war das auch eine politische Botschaft. Er sagt, jetzt ist es nah. Heißt nichts anderes, jetzt ist noch Zeit. Es ist noch nicht zu spät. Kommt herbei, eilt herbei, tut Buße. Und damit sind wir in dem Übergang vom Politischen, ja, zum Persönlichen. Tut Buße. Das hat natürlich auch eine politische Dimension, aber es geht erstmal darum, um mich selbst. Und dann, wenn wir das Wort hören, da schwingt vielleicht so einiges mit, was wir noch aus den Zeiten der Reformation wissen, wo Luther sich darüber aufgeregt hat, dass Menschen, wenn sie Buße tun wollten, erstmal auf die Knie gehen mussten. Das ist ja mal nichts Falsches. vor Gott auf die Knie zu gehen, aber dass sie dann ganze Treppen empor rutschen mussten auf Knien, um Gott zu zeigen, dass sie es wirklich ernst meinen mit der Buße. Buße hat auch was mit, wie es traditionell liturgisch heißt, mit der Zerknirschung des Herzens zu tun. Soll heißen, kommt es eigentlich vom Herzen, dass ich was in meinem Leben ändern will? Oder ist es einfach nur, weil der Druck so groß geworden ist? Oder will ich nur anderen Menschen gefallen? Kommt es also wirklich von mir innen heraus? Hat was mit Zerknirschung des Herzens zu tun. Nur wenn ich mein Herz zu sehr zerknirsche, dann, was bleibt dann noch übrig? Dann schaue ich nur noch darauf, wie schlecht ich doch bin, was für ein böser Mensch ich bin, was ich Schlimmes gemacht habe, was für ein Sünder ich doch bin vor Gott. Dann gerate ich mehr und mehr in die Introspektion. Dann schaue ich nur noch darauf, was in mir alles falsch ist. Und ich schaue nicht mehr auf den, der die Lösung dafür bereithält, der unsere Schuld bezahlt hat am Kreuz. Darin ist unsere Lösung. Und darin steckt auch der Kern des Wortes Buße. Im Griechischen heißt es Metanoeo. Ich wende mich ab und gehe einen anderen Weg. Ich kehre also um. Also ich gehe in die eine Richtung und sage, nein, das ist die falsche Richtung, ich gehe in die andere Richtung. Das heißt aber, ich gehe. Das heißt nicht, dass ich erstmal auf die Knie gehen muss. Das ist gut und hilfreich, bestimmt, um auch körperlich zum Ausdruck zurückzubringen, was ich innerlich fühle. Und natürlich, wenn wir irgendwann entdeckt haben, dass wir eine Angewohnheit haben, die wir lange Jahre mit uns geschleift haben und die uns viel Kraft geraubt hat, natürlich ist da dann auch ein Schmerz in der Seele und der ist auch gut und richtig. Aber nur auf den Schmerz zu schauen, ist was anderes, als auf den zu schauen, der unseren Schmerz getragen hat. Wenn wir nur auf das Alte schauen, dann kommen wir gar nicht dazu, darauf zu schauen, was uns in der Jahreslosung verheißen ist, nämlich ein neues Herz. Und wenn ich mich nur zerknirsche, dann bleibt auch selbst von diesem neuen Herz nicht mehr viel übrig, weil ich vor lauter Zerknirschung gar nicht den einlade, der mir neues Leben in mein Herzen geschlägt hat. Und tut Buße, denn das Licht für das Volk ist da. Das Licht, das dein Herz erhält, ist da. Und das ist auch wieder eine politische Botschaft. Ich lese uns den Text aus Jesaja Kapitel 9 vor, auf den sich der Predigttext bezieht. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten geht eine Leuchte auf. Du machst des Jubels viel, du machst seine Freude groß. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute teilen. Denn du hast das Joch, das auf ihm lastete, den Stecken, der seinen Rücken geschlagen hat und die Rute seines Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel derer, die Gestiefelte einhertreten im Schlachtgetümmel, und jedes blutbefleckte Kleid wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft kommt auf seine Schulter, und man nennt ihn Wunderbar, Rat, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende sein auf dem Throne Davids und in seinem Königreich, das es gründe und mit Recht und Gerechtigkeit befestige von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird solches tun. Ein Wort hat der Herr gegen Jakob gesandt und es soll in Israel niederfallen. Das wird vielleicht eine der Bibelstellen gewesen sein, auf die sich damals die Menschen, die mit Gewalt gegen die Unterdrückung vorgehen wollten, sich bezogen haben. Die eine menschliche Revolution anfachen wollten, neues Blut vergießen, neues Unrecht, um altes Unrecht zu beseitigen. mit einem guten und wichtigen und hehren Ziel. Neues Unrecht schaffen, Hinterhalte legen, Meuchelmord war kein Problem und Umsturz auch nicht. Und dabei also die bestehenden Eliten auszutauschen und sich nicht mehr abzufinden mit einem Herodes, der eigentlich nur ein Büttel war für die Herrscher, selbst gut gelebt hat, aber sein Volk unterdrückt hat. Der Versuch, die Eliten auszutauschen, das sehen wir gerade auch in den USA, wo man das Gefühl hatte, scheinbar, das wäre ein zu dichter Sumpf gewesen, zu enge Verquickung. Wir brauchen einen neuen Aufbruch. Wir brauchen neue Gerechtigkeit. Wir brauchen einen neuen Frieden. Wir haben da eine Sehnsucht. Um dann auf dem Weg vielleicht gerade auf der anderen Seite des Pferdes herunterzufallen und einen neuen Sumpf zu schaffen, wer weiß. Adenauer hat es damals nicht getan, hat nicht konsequent alle braunen Eliten ausgewechselt, weil er wusste, er braucht sie noch und sie waren noch wichtig. Da waren noch Menschen, die konnten was zum Aufbau des Landes beitragen, aber um den Preis des Schweigens, dass an vielen Stellen geschwiegen wurde und nicht so stark aufgearbeitet wurde, wie man sich gewünscht hätte. Bis es den Jungen gereicht hat und sie gesagt haben, Mensch, redet doch mal. Wir wollen wissen, was war denn da, wie kam es dazu? Und da war diese Mauer des Schweigens bei vielen. Es wurden Mythen geglaubt. Teilweise ist mir eingefallen, bis in die 90er Jahre haben noch viele Menschen geglaubt, dass die Wehrmacht eine aufrechte, moralisch einwandfreie Institution gewesen wäre. Bis diese Wehrmachtsausstellung in Frankfurt kam und man das Gegenteil sehen konnte. Die Welt des Schweigens ist auch nicht die Lösung. Die Dinge, das Unrecht muss ins Licht. Dafür ist das Licht Gottes gekommen. Aber die Dunkelheit, die wir loswerden sollen, dürfen wir nicht mit Dunkelheit bekämpfen. Das sagt allen voran, wie ich finde, Martin Luther King Jr. Er hatte auch eine politische Botschaft, die doch aber bei den einzelnen Menschen angefangen hat, in dem Umgang mit ihren Mitmenschen. Und wo sich jeder fragen musste, als Christ auch, gehe ich liebevoll mit meinen Mitmenschen um? Er hat geschrieben, Finsternis kann keine Finsternis vertreiben. Das gelingt nur dem Licht. Hass kann den Hass nicht austreiben. Das gelingt nur der Liebe. Hass vervielfältigt den Hass. Gewalt mehrt Gewalt. Härte vergrößert Härte in einer ständigen Spirale der Vernichtung. Die Kettenreaktion des Bösen. Hass, der neuen Hass gebiert. Kriege, die neue Kriege nach sich ziehen, muss unterbrochen werden. Sonst werden wir in den Abgrund der Vernichtung stürzen. Das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Und selbst die Art und Weise, wie Jesus das Licht zu den Menschen gegangen ist, war ein Politikum. Er hat seine Jünger nicht in der Hauptstadt gesucht. Er hat sie nicht gesucht bei den Eliten des Landes in Jerusalem, dort, wo das Zentrum der Macht, der religiösen Kompetenz, man könnte sagen, das akademische Zentrum, das wirtschaftliche Zentrum. Nein, wir haben im Predigtext gehört, er geht nach Kapernaum. Zu irgendwelchen Fischern, von denen man später sagen wird, das sind doch solch ungebildete Leute. Wie können sie das Reich Gottes so mächtig predigen? Er geht im nächsten Schritt, so heißt es, nach Galiläa. Auf Deutsch in die miese Nachbarschaft, zu den Heiden, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. Und Dort lässt er sein Licht aufleuchten, als eine Frau aus Galiläa, eine Heidin, ihn bittet, dass ihre Tochter geheilt wird. Und er sagt ihr zuerst, ich bin gesandt zu den Kindern Israels. Sie lässt aber nicht locker und er schenkt ihr diese Heilung. Und er spitzt das sogar politisch noch zu, indem er nicht nur zu den miesen Nachbarn geht, sondern er geht auch zu den politisch Verhassten und lässt dort das Licht Gottes aufleuchten. Er geht zu einem Menschen, der symbolisch für die Unterdrückung steht, zu dem Hauptmann in Kapernaum. Dieser Hauptmann hat ja einen kranken Knecht und er möchte so gern, dass er befreit wird von dieser Krankheit und geheilt wird. Und er vertraut auf Gott und er sagt zu Jesus sogar, du brauchst dich gar nicht in Bewegung setzen, sag nur ein Wort. Darauf sagt Jesus, und wieder eine Provokation, solch einen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Und am Ende des Evangeliums von Matthäus ist klar, das Licht Gottes, es soll in die ganze Welt hineinstrahlen. Und wir sind die Boten, ja die Fackelträger, die dieses Licht weiterreichen. Dieses Feuer der Liebe Gottes. Denn vor dem Zeitalter der Elektrizität war ja offensichtlich das Licht eine Folge von Feuer, sei es von der Sonne oder von einem Lagerfeuer oder einer Fackel. Und das führt uns zu uns. Wo sind wir das Licht dieser Welt für Obertshausen? Wo lassen wir diesen Weckruf erklingen, das Königreich Gottes ist nahe? Es ist nichts anderes, als ob Jesus sagt, hey, wacht auf, sagt es allen weiter, kämpft für das Licht, denn ich bin nahe. Und das ändert alles. Wo ich bin, da ist auch mein Königreich. Ja, auf geistlicher Ebene können wir sagen, in mir, also in Jesus, ist das Königreich. Und das bedeutet nichts anderes. Ich, sagt Jesus, bin das Königreich. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt, wenn du mich aufgenommen hast. Ich bin dein Immanuel. Denn vor Gott sind Menschen nicht Syrer, Afghanen, Deutsche oder Italiener, sondern wir alle ohne Christus sind vor Gott Sünder. Aber in Christus sind wir auch nicht Syrer, Afghanen, Deutsche, Italiener, sondern Geschwister im Herrn, Brüder und Schwestern und überwinden die Grenzen, die immer wieder dazu führen, dass Menschen und Völker in Konflikte geraten. Und an welchen Stellen lassen wir diese Botschaft erklingen? Und ich meine, es gibt auch Stellen, wo wir diese Botschaft erklingen lassen können, die ganz, ganz unspektakulär sind. Das kann zum Beispiel einfach einmal eine Online-Petition sein gegen Menschenhandel, Sklaverei und Human Trafficking oder Prostitution. Das kann vielleicht auch mal eine Facebook-Petition sein. Oder es kann eine klitzekleine Stimme sein, die wir erheben, damit, dass wir etwas kommunizieren mit unserem Geld. Dass wir unsere 1 oder 2 Euro eben nicht für irgendeine Billigschokolade ausgeben, an der vielleicht sogar das Blut von Kindern klebt, sondern dass wir gucken, dass wir eine fair gehandelte Schokolade, Kaffee kaufen. Auf Deutsch, dass wir auch mit dem, wie wir mit unserem Geld umgehen, auch eine Botschaft in unsere Gesellschaft schicken und zum Beispiel mehr fair gehandelte Produkte kaufen. Und dafür gibt es ab nächster Woche auch wieder die Gelegenheit hier, denn wir wollen unseren GEPA-Stand reaktivieren. welche Schritte können wir gehen mit dieser Fackel in der Hand? Warten wir nur darauf, dass Menschen in unseren Living Room kommen? Oder gehen wir auch hinaus und sagen, hey, kommt mal zu uns, hier gibt's leckeren Kaffee und hier gibt's eine gute Atmosphäre, weil der Heilige Geist unter uns wohnt. Auf Deutsch, geht hinaus und ladet ein und betet, dass diese Fackel, die ihr tragt, in eurem Herzen, dass sie nicht ausgeht, sondern dass sie immer mehr und stärker scheint, dass ihr brennend seid im Herzen, dass dieses neue Herz brennt durch den Heiligen Geist, dass es brennt von der Liebe Gottes und von seiner Barmherzigkeit. Und von William Booth, dem Gründer der Heilsarmee, gibt es eine kleine Geschichte, dass er einmal in einem Teehaus sich einen Tee bestellt hat und dieser Tee wird geliefert vom Kellner lauwarm. Und da sagt er zu ihm, I like my tea hot, like my religion. Ich mag meinen Tee gerne heiß, so wie meine Religion. Also, lasst uns zusehen, dass das neue Herz, das wir bekommen haben, nicht erkaltet. Und wenn es erkaltet, dann wird es wieder hart. Dann lasst uns immer wieder neu entfachen von der Liebe Gottes. Und dazu bedeutet es auch, wenn wir uns von dieser Liebe und Barmherzigkeit Gottes entfachen lassen, dass wir innerlich umziehen. Soll heißen, wir haben jetzt hier ein schönes, wie ich finde, sehr schönes Gemeindehaus bekommen, eine schöne Kirche, aber das sind Gebäude, in denen wir uns auskennen, in denen wir uns wohlfühlen, in denen wir gerne einladen. Aber lasst uns mal innerlich umziehen in ein Gebäude, in ein Hochhaus hinter dem Hit, wie es da aussieht, ob da dieser Friede herrscht, ob da das Licht Gottes scheint, was es bedeutet, in der Finsternis zu sitzen, was es bedeutet, am Rande der Gesellschaft zu stehen, was es bedeutet, wenn das Licht so weit weg ist. Und das lasst uns auch wachhalten in unseren Herzen, dass es diesen Ort und diesen gibt, im Schatten des Todes zu sitzen. Aber Jesus überfordert uns nicht. Den ersten Schritt, den wir gehen können, ist nicht nur ein Schritt der Vorstellung, sondern diese Vorstellung kann uns gleich führen in das Gebet für diese Menschen. Und da sind wir gefragt, dort, wo wir sind. Jesus erwartet von uns nichts Großes. Er erwartet nur, dass wir vertrauen, ihm vertrauen, dass wir vertrauen, dass er unter uns wirkt. Und dann kann Großes passieren, aber nicht, weil wir so wunderbar sind oder so groß oder weil wir jetzt die besonderen Christen wären, die da etwas verstanden hätten von Gott, was sonst noch keiner verstanden hat. Nein, wir sind gefragt in unserem Vertrauen auf Gott. Und deswegen sagt Jesus, macht euch keine Sorgen, denn ich bin bei euch, ich wirke unter euch. Und so möchte ich mit uns noch ein Gebet sprechen von William Booth, das ein Gebet für unsere Herzen. Herr Jesus Christus, mach unsere Herzen stark und kühn. Send dein Feuer, sende dein Feuer, sende dein Feuer, dass wir leben, um deine Rettung in eine sterbende Welt zu bringen. Sende dein Feuer, sende dein Feuer, sende dein Feuer. O, sieh uns an, wir geben uns dir hin. Wir geben unser Leben dir, alles, was wir haben, heute, hier und jetzt. Und wir bitten dich, kröne du unsere Gabe und unser Geben. Sende dein Feuer, sende dein Feuer, sende dein Feuer. Amen.